heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie du dein Kind dazu bringst, produktiver zu sein. Wir kennen das alle ganz genau. Es wird getrödelt, es wird getritschelt und deswegen dauern die Hausaufgaben, dauert das Lernen endlos. Was kann man hier tun? Schulerfolg einfach gemacht. Das ist der Podcast für leichtes Lernen. Mein Name ist Petra Trautwein und ich freue mich, dass du heute da bist. In Wirklichkeit geht es beim Thema Lernen ja eigentlich gar nicht ums Lernen, sondern es geht darum, wie man die Dinge geregelt kriegt, wie man anfängt, wie man in die Puschen kommt, auf gut Deutsch gesagt. Das ist tatsächlich ein Bereich, in dem sich auch der Coach oder die Coachin schwer tut, vor allem wenn es ums Hausaufgaben geht. Bevor wir aber tatsächlich ins Thema einsteigen, mussten wir mal ganz kurz darüber sprechen, welche Funktionen im Gehirn da eigentlich gebraucht werden. Das ist ein kognitiver Prozess, der direkt hinter dem präfrontalen Kortex sitzt und der sehr, sehr wichtig für den schulischen Erfolg ist. Denn es geht genau darum, dass man eine Absicht, einen Gedanken hat, ich mache jetzt Hausaufgaben und ihn dann auch ausführt. Also beispielsweise, okay, ich setze mich jetzt hin, ich mache meine Mathe-Hausaufgaben und ich konzentriere mich so lange, bis ich fertig bin. Ich blende alle Ablenkungen auf und dann kann ich die Hausaufgaben wirklich erledigen und sie dann auch ablegen, in meinen Schulranzen einpacken, sodass ich sie morgen habe. Dafür ist tatsächlich der präfrontale Kortex zuständig und die Stammhörerinnen des Podcasts und alle anderen Fans wissen ja schon, der ist bei den Kindern noch nicht final ausgebildet und das ist ein ganz, ganz großes Problem bei dem Thema Produktivität. Hinzu kommt, dass wir nach Corona, und ja, wir reden immer noch vor und nach Corona, weil es wirklich davon abhängt, wie haben die Kinder virtuell gelernt? Waren sie zu Hause, waren sie in der Schule? Haben sie das umgesetzt oder haben sie jetzt immer wieder mal Lücken, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erkennbar sind und wo man meinen könnte, dass sie diese Fertigkeiten längst schon aufgeholt haben, aber eben nicht immer. Und wenn dann so Rückstände, Defizite da sind, und das Wort muss man hier einfach mal in den Mund nehmen, dann sieht es so aus, als ob die Kinder unmotiviert sind, uninteressiert sind, vielleicht sogar faul, aber im Endeffekt geht es eben darum, dass immer noch Lücken in ihrem Lernen drin sind und das ist für Kinder frustrierend. Wenn dir was schwerfällt und man dann noch Lücken hat, wo das eh nicht funktioniert, dann ist die Motivation natürlich schon im Keller und ja, Covid ist schon eine ganze Zeit vorbei, aber wir sehen diese Lücken eben immer noch. Die sind einfach nicht gut geschlossen worden. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn du ein Haus baust und wir bauen jetzt im dritten, vierten Stockwerk rum, zum Beispiel in der dritten, vierten Klasse oder sogar schon im zehnten. Und aus der ersten, zweiten, da sind eben noch Lücken da. Oder bei denen, die jetzt in der zehnten sind, bei denen, die haben in der dritten, vierten Klasse bestimmte Dinge nicht gelernt. Und darum geht's letztendlich auch ganz immer wieder und es hat auch einfach einen großen Einfluss auf die Motivation. Die große Frage ist jetzt, das höre ich immer wieder von Eltern, dass es super schwierig ist, Kinder dazu zu bringen, anzufangen und dann auch die Aufgaben wirklich zu Ende zu bringen und dass es immer weiter aufgeschoben wird. Und da ist jetzt die ganz große Frage, das höre ich jetzt gerade auch im Vorfeld der Smart Kids Coaching Woche, wo ich die Frauen ein bisschen abfrage, was ist gerade die größte Herausforderung, die Kinder dazu bringen, sich selbst zu motivieren, diese Aufgaben auch wirklich zu erledigen und wie können wir da unterstützen. Das ist ein Riesenwunsch von allen Eltern. Eine Sache, die wir definitiv tun können, ist mal zu schauen, wann machen unsere Kinder ihre Hausaufgaben. Die Anfangszeit ist insofern wichtig, weil sie natürlich irgendwann ins Bett müssen, aber wenn wir zu Hause eine Routine haben und sagen, okay, wir kommen nach Hause, wir machen Mittagessen, dann gibt's eine kleine Pause und dann geht's los. Dann habt ihr nicht diese Diskussionen, wo wir uns am Ende wie ein Zuchtmeister, wie ein Disziplinator aufspielen müssen, der dann sagt, so, und jetzt wird gelernt oder sowas. Weil man einfach weiß, nach dem 5. Mal sagen, nach dem 10. Mal sagen, passiert sonst überhaupt nichts. Eine andere Art, es anzugehen, ist wirklich zu sagen, hey, ich habe gemerkt, dass die Hausaufgaben total viel Zeit in Anspruch nehmen und dass es manchmal ganz schön spät wird. Lass uns doch mal gucken, wie können wir das umgehen? Es ist tatsächlich auch sinnvoll, und jetzt berücksichtige ich mal nicht persönliche Neigungen, aber ist tatsächlich sinnvoll, früher am Tag mit Aufgaben anzufangen. Warum? Weil wir im Laufe des Tages immer weniger Dopamin in unserem Körper haben und das ist total wichtig fürs Lernen. Das ist total wichtig, um neue neuronale Verknüpfungen, und das ist letztendlich ja Lernen, um die herzustellen. Außerdem ist das Gefühl der Erfüllung, wenn man was geschafft hat, und auch das bekommt man eben durch Dopamin, das ist am Abend nicht so stark, wie das früher am Tag wäre. Also mal ganz pragmatisch, allein aus neurobiologischen Gründen ist es besser, die Hausaufgaben früher zu machen. Und jetzt lassen wir, wie gesagt, außer Acht mal, was es für ein Lerntyp ist. Wie schaffen wir das jetzt, dass wir so eine Routine schaffen, wo das funktioniert? Und dafür ist es halt ganz, ganz wichtig, die Kinder wirklich einzubeziehen. Wir könnten jetzt sagen, bei uns zu Hause machen wir das so, du kommst nach Hause, fängst an zu lernen und so mehr ansagen, wie wir ja auch manchmal, wenn wir dann irgendwann keine Nerven mehr haben oder wenn es überhaupt nicht funktioniert, dazu tendieren. Aber das funktioniert im Normalfall nicht. Viel besser ist es, das Kind in das Gespräch wirklich einzubeziehen, es tatsächlich Teil des ganzen Systems zu machen. Einfach nach dem Motto, ich habe mal drüber nachgedacht, hier ist es gerade so hektisch, wir streiten immer wieder und hier herrscht meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Chaos. Bitte nicht anfangen mit, hey, hier herrscht das totale Chaos, du machst deine Hausaufgaben nicht, du fängst viel zu spät an, ich habe diese Aufschieberei so satt. Das ist nicht gut. Das ist eine Konfrontation und kein Gespräch. Wenn es wirklich ein Gespräch sein soll, ist es kooperativ. Ganz einfach, indem du das Du schon mal herausnimmst und sagst, die Dinge hier scheinen hektisch zu sein. Nicht du bist hektisch, ja? Es scheint schwierig zu sein, die Hausaufgaben anzugehen. Nicht du machst nie deine Hausaufgaben. Also man nennt es dann Ich-Botschaften oder zumindest mal die das Du rauszunehmen und das Gespräch dann einfach so führen, dass das Kind sich gesehen fühlt, dass es das Problem lösen möchte und dass sie gemeinsam auf einer Seite stehen und nicht jeder auf einer und ihr zieht und streitet und letztendlich ist es ein Konflikt. Wenn man das Gespräch kooperativ führen, dann kann das Gespräch dahin führen, dass wir einfach eine ganz gute Routine entwickeln oder zumindest einen ersten Versuch, den man dann immer weiter anpassen kann. Wir könnten zum Beispiel schauen, wie schaut's montags aus, wie schaut's dienstags aus, ne? Einen genauen Zeitplan machen. Und natürlich ist es nicht immer möglich zu sagen, jeden Tag um 4 fangen wir mit den Hausaufgaben an. Das lassen die allermeisten Tagespläne nicht zu. Das wäre für unser Gehirn und für unsere Motivation tatsächlich einfacher, wenn wir so eine ganz regelmäßige Routine haben, wie beim Aufstehen und beim Schlafen gehen. Aber in den meisten Familien, wie gesagt, ist einfach jeder Tag anders und das Leben ist so, wie es ist und damit müssen wir umgehen. Trotzdem ist eine Routine möglich. Das ist die Zeit, an der wir am Montag anfangen, in der wir am Dienstag anfangen, in der wir am Mittwoch anfangen und es können eben auch unterschiedliche Routinen sein. Jetzt höre ich schon deinen Einwand, boah, wir versuchen das ja gemeinsam, aber die Kinder wollen nicht zuhören und ich weiß dann nicht mehr, was ich tun soll. Genau so passiert es natürlich auch in manchen Familien. Da können wir ein paar Dinge beachten. Erstens, wenn ich sehe als Mama oder als Papa, dass die Kinder sich wirklich wehren und zurückschlagen und das Ganze in einen Machtkampf übergeht, dann ist ganz klar, hier geht's gar nicht ums Lernen. Das ist ein Beziehungsthema. Das ist ein anderes Thema, über das wir ganz, ganz viel auch nächste Woche in der Coaching-Woche sprechen. Beziehungsweise diese Woche, ich bin im Datum ein bisschen falsch, Entschuldigung. Und wer da jetzt die ersten Workshops verpasst hat, der kann mir gerne schreiben und eine Aufzeichnung der Workshops sich anfordern und sich das dann nochmal angucken, weil das Beziehungsthema ist wiederum ein riesengroßes, nicht Teil der heutigen Podcast-Folge. Wobei diese Beziehungsthemen tatsächlich für uns als Eltern die allergrößte Chance darstellen letztendlich. Wenn es jetzt aber kein Beziehungsthema ist, dann schauen wir mal, was ist die Ursache dafür, dass es nicht funktioniert? Liegt es daran, dass das Kind den Inhalt nicht versteht? Liegt es daran, dass das Thema wirklich sau schwierig überhaupt oder nur für dein Kind ist? Könnte es sein, dass es genau diese Lernlücken, von denen wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, dass die da sind? Was ist genau die Ursache? Und wenn es dann ein fachliches Problem ist und das Kind zum Beispiel Mathe oder Englisch nicht versteht, obwohl es sich richtig reinhängt und weil es nicht anfängt, und wenn es wirklich dann ein Drama wird, dann musst du dir bitte Hilfe suchen. Es gilt übrigens auch, wenn dein Kind immer wieder sagt, ja, das habe ich schon erledigt und du findest nachher raus, dass die Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht worden sind. Das ist genau ein Zeichen für sowas, ne? Diese Problematiken stellen sich natürlich vor allem in Fächern, wo die Kenntnisse aufeinander aufbauen. Weniger jetzt in Geschichte oder in Erdkunde, aber sehr viel häufiger in Mathe oder in den Fremdsprachen. In Mathe ist es so, dass sich die Kinder das ja auch nicht selbst beibringen können, ja? Nicht einfach sagen, jetzt streng ich mal an und dann klappt's schon. Das ist tatsächlich der Punkt, wo so eine punktuelle Nachhilfe super gut sein kann, um genau solche Wissenslücken zu überbrücken oder zu schließen. Und ich halte es übrigens tatsächlich für ein großes Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche, sich da genau Hilfe zu holen. Entweder mal den Lehrer zu fragen, was glauben Sie denn, was kann mein Kind, wie kann mein Kind das üben, wie kann es diese Lücken schließen, was braucht es gerade? Weil die Lehrer natürlich ein super gutes Auge dafür haben, woran es hängt, weil es die Kinder jeden Tag erleben. Nachhilfelehrer, da kommt es tatsächlich auf die Qualität an. Manche spulen einfach nur ihr Programm ab, aber es gibt natürlich individuelle, auch sehr gute, die wirklich gucken, woran es hakt. Und dann kann man mal schauen, ob das funktioniert, um diese Wissenslücken zu schließen. Manchmal geht es aber darum, dass es genau Organisation, Zeitmanagement, Fokus, Konzentration, also genau das, was wir vorhin gesagt haben, diese ausführenden Funktionen, für die der präfrontale Kortex dann letztendlich zuständig ist. Und dann hilft tatsächlich keine Nachhilfe, da geht es um was anderes. Das bedeutet, dass dein Kind ein Problem hat, beziehungsweise nicht die innere Organisation hat, zu sagen, okay, heute mache ich zuerst das und dann das und dann das und es dann auch durchzieht, bis es zu Ende ist. Und keine Sorge, immer mehr Kinder schaffen das nicht und können das nicht. Und deswegen müssen wir uns da um dieses Thema unbedingt kümmern. Eine Hilfestellung ist natürlich, ihr geht es mal eine Zeit lang durch. Du fragst ganz einfach, was musst du denn heute als erstes, als zweites, als drittes tun? Lass uns mal gucken. Sofern die Beziehungsthema so ist, dass dein Kind es auch zulässt, ne? Wenn ein Schüler sich nämlich nicht selber organisieren kann, dann braucht er ein bisschen mehr Struktur von innen, ein bisschen mehr Hilfe von Eltern oder eben auch an Coaching, wenn diese Beziehungsebene zu den Eltern nicht funktioniert oder du als Elternteil sagst, damit will ich gar nichts zu tun haben, das möchte ich gerne, dass das jemand anders macht, was auch total legitim ist und dann darfst du mir gerne schreiben. Diese kognitiven Fähigkeiten, um die es da geht, die entwickeln sich mit den Kindern mit zunehmendem Alter tatsächlich auch automatisch. Aber für manche Kinder ist es halt besonders schwierig, diese Dinge zu regeln, weil sie vielleicht da noch einen Ticken langsamer sind als der Durchschnitt. Was überhaupt nicht schlimm ist, damit muss man nur umgehen und das darf man erkennen und man darf das Problem dann auch lösen. Also nicht den Kindern böse sein, wenn sie das nicht schaffen oder sagen, wieso kannst du das nicht, sondern einfach gut zu unterstützen. Die Kinder haben natürlich nicht das Gefühl, mir fehlt hier Struktur und innere Ordnung. Die merken nur, etwas stimmt nicht. Das ist total schwierig. Die Hausaufgaben, das Lernen macht keinen Spaß. Und die wissen nicht, wo sie ansetzen sollen. Da brauchen sie den Blick von außen, von Eltern oder von Coaches, die da mal hinspüren und genau gucken, was zu tun ist. Das machen wir übrigens auch im Coaching so, dass wir mit Eltern und Kindern gemeinsam als Coach genau darüber sprechen und den Ursachen mal auf den Grund gehen. Weil klar, es kommt niemand, der sagt, mir fehlt die innere Struktur als Kind. Eltern erkennen das manchmal, oft wird aber auch Konzentrationsprobleme genau mit dieser inneren Organisation oder Struktur verwechselt. Und ganz häufig merkt man halt einfach nur, irgendwas stimmt nicht, ich weiß aber eigentlich gar nicht, was es ist. Der Vorteil von so einem kooperativen positiven Ansatz. Wir gucken zusammen, was nicht stimmt und wir lösen das Problem, ist, dass die Kinder in die Selbstverantwortung kommen. Wenn wir eher auf die Konfrontation gehen, dann stoßen wir sie noch mehr weg und dann stoßen wir sie tatsächlich auch immer weiter rein in ihr Problem und dann wird es für sie immer schwieriger zu sagen, ja, ich brauche Hilfe, weil es dann halt ganz oft zu diesem Machtkampf kommt und den wollen weder Kinder noch Eltern verlieren und ganz oft erkennen wir halt mittendrin in diesem Kampf nicht, dass wir einfach nur aussteigen müssen. Ganz schön ist halt, wenn man zum Beispiel sagt, ich merke gerade, dass diese Matheaufgabe schwer ist. Ich merke, dass es schwer ist, die Hausaufgaben zu organisieren oder in einer vernünftigen Zeit zu Ende zu bringen. Und man kann natürlich sagen, hey, das kenne ich auch, mir fällt es auch manchmal da und da schwer. Ne? Dann ist es viel einfacher, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und wenn man nur sagt, dass man was bemerkt hat, dann bewertet man eben nicht. Ne? Und fragt letztendlich, hey, wie siehst denn du das? Siehst du das genauso? Und das macht einfach den Einstieg in eine Lösung so viel leichter. Wenn die Kinder immer noch nicht bereit sind, ins Gespräch zu gehen, dann kann man auch so einen kleinen Trick verwenden mit einer Skala. Ne? Auf einer Skala von 1 bis 6, das sind die Schulnoten, das können die Kinder immer ganz gut. Wie geht's dir in Mathe? Und dann sagt er vielleicht, wow, eine 5. Und dann kannst du sagen, ui, eine 5. Das ist ja spannend. Ich hätte dich jetzt als 3, als 4, also diese Differenz nicht zu groß wählen, eingeschätzt. Warum glaubst du, bist du eine 5? Und dann hat man schon wieder den Gesprächseinstieg. Für Kinder ist es oft leichter, so eine Skala zu bedienen, als ein Gefühl auch zu benennen und eben so über Emotionen den Einstieg ins Gespräch zu kriegen. Und weil wir eben auch hier überhaupt nicht werten, ist es für die Kinder leichter, sich zu öffnen. Wichtig ist auch einfach nochmal zu merken, wenn es um die Kinder geht, dann wollen wir sie ganz oft nicht überfordern und sind auf diese Art und Weise ziemlich beschützend, obwohl wir eigentlich wollen, dass sie was erreichen und mehr unterstützend sein müssen. Ja? Also ich sag's nochmal, wir wollen die Kinder nicht überfordern und sind sehr beschützend. Gleichzeitig wollen wir aber, dass sie was erreichen und müssten deswegen statt beschützend zu sein, unterstützend zu sein. Wir wollen ihnen nicht zu viel geben, wir wollen es ihnen leicht machen, nichts, das sie überfordert. Und das macht's manchmal halt dann doch wieder kompliziert. Denn das ist nicht immer gut, wenn ein Kind ein Fach von Natur aus gerne macht, ne, von sich aus eine Neigung zum Beispiel zu Naturwissenschaften hat und an einer Olympiade, an einem Wettbewerb teilnehmen möchte. Und wir sagen dann, hey, ich glaube, das wäre total cool. Was hältst du davon? Möchtest du machen? Und dann sagen sie, naja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Und dann sagst du vielleicht, probier's doch einfach mal aus. Das sind großartige Sachen. Und wenn man von Natur aus gerne das Thema mag, dann ist ein Schubs in diese Richtung bei einem Kind, das das eigentlich mag, genau richtig. Wenn ein Kind aber unsicher ist, dann kann das schon die falsche Richtung sein. Also jetzt unsicher in Bezug ist, es interessiert sich eben nicht für dieses Fach, sondern es kann nicht und es ist nur unseres, wir wollen unbedingt, dass sie das machen. Dann sollten wir genau das nicht tun. Also zu Dingen, die ihnen von Natur aus Spaß machen und die sie gerne machen, da mal so einen kleinen Schubser zu geben, ist okay. Dinge, die sie überhaupt nicht tun wollen und wo es Widerstand gibt, da vergrößert sich der Widerstand so durch so einen kleinen oder größeren Schub im Normalfall noch mehr und deswegen ist es da nicht zielführend. Wenn ein Kind zum Beispiel total gut ist in Sport oder in Zeichnen oder in was auch immer in der Schule dafür so mittelprächtig ist, dann ist es natürlich auch nicht der Weg zu sagen, konzentrier dich jetzt auf die Schule und du musst da ganz viel Zeit rein investieren und du darfst keine Kunst, kein Sport, kein irgendwas mehr machen, weil dann machen sie halt die ganze Zeit Dinge, die ihnen eigentlich keinen Spaß machen, ne? Und dann werden tatsächlich die schulischen Dinge noch schwerer, weil sie ja keinen Ausgleich hat, wo sie ihre Leidenschaften ausleben können, wo sie dann halt im Sport mal glänzen können, in der Kunst mal glänzen können, Spaß haben, ihre Energie aufladen. Denn genau so einen Ausgleich brauchen wir unbedingt, wenn die Schule nicht so gut läuft. Spannend ist es auch manchmal, wenn man sagt, in der Schule, die kriegen nichts geregelt, die sind nicht organisiert, sie machen nicht ihre Hausaufgaben, aber dann im Hobby zum Beispiel ist der Junge dann Fußballtrainer, organisiert seine Mannschaft, er macht Spielzüge, er stellt Strategien auf und da braucht man natürlich eine Riesenmenge an genau diesen kognitiven Funktionen, die ihnen dann bei der inneren Struktur beim Lernen fehlen. Und genau das ist wieder ein toller Anknüpfungspunkt, wo man sagen kann, hey, im Fußball machst du das so großartig. Überleg mal genau, was du hier genau tust und wie dir das gelingt. Und dann diesen Motivator aus diesem Fußball, wo das funktioniert, rüberzuholen aufs Lernen. Das ist die große Kunst, die dann im Coaching tatsächlich passieren kann beziehungsweise sogar muss. Das ist unser Job als Coaches, dass wir den Kindern dann zeigen, hey, du kannst es eh und jetzt lass uns mal gucken, wie wir das auch bei Dingen hinkriegen, die dir nicht so taugen. Kleiner Trick, es geht natürlich immer darum, wenn wir sagen, du kriegst die Sachen dann schneller geregelt, mit weniger Anstrengung und du hast dann mehr Zeit, um dieses Hobby eben genau gut zu machen. Über all dem dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass unser Gehirn von Natur aus zu den einfachen und simplen Dingen tendiert. Das, was uns Spaß macht, machen wir gern. Und das, was uns keinen Spaß macht, da blockieren wir. Das bedeutet, wir müssen lernen, unser Gehirn auch so ein bisschen austricksen, damit es denkt, ach, Mathe oder Deutsch oder Englisch ist doch gar nicht so schlimm. Was kann ich tun, um es wirklich kurz und schnell erscheinen zu lassen, dieses Lernen? Vielleicht mit Timern arbeiten, die man mal auf 5, auf 10 oder auf 15 Minuten stellt und dann wirklich sieht, boah, ich habe in 5 oder 10 oder 15 Minuten wirklich viel geschafft, weil ich dran geblieben bin, weil ich nicht erlaubt habe, dass meine Gedanken spazieren gehen und tausend andere Dinge dazwischen getan hat. Das bedeutet, wenn wir es unserem Gehirn leichter machen, es spielerischer gestalten und es dann denkt, es kann es schaffen, dann wird auch diese innere Struktur und all diese Dinge nochmal nachkommen. Das ist so ein erster Schritt und auch da habe ich in der Coaching-Woche ein paar Tricks gezeigt, wie man das erreichen kann. Und das Gehirn auszutricksen ist übrigens nicht nur ein Weg für Kinder, sondern auch wir Erwachsene können das gut tun bei Aufgaben, die wir nicht so gerne machen, wie Steuererklärungen, Fenster putzen oder all diese üblichen Klischeevorstellungen, die die meisten Menschen da mit verbinden. In der heutigen Folge ging es darum, wie wir die Kinder ins Tun bringen, wenn sie stundenlang bei den Hausaufgaben oder Ähnlichem rumtrödeln. Ein erster Schritt ist zu schauen, dass sie wirklich früh anfangen, weil dann das Lernen wegen dem Dopamin einfach besser funktioniert. Ein zweiter Punkt war, regelmäßige Routinen für die Hausaufgaben und das Lernen einzuführen. Denn Strukturen und Routinen helfen einfach immer dabei, dass die Dinge leichter gehen. Und zum Schluss haben wir darüber gesprochen, die Ursachen herauszufinden. Geht es tatsächlich um kognitive oder Lernlücken, die Ihnen fehlen, oder geht es um Beziehungsthematiken? Auch das ist ein wichtiger Schritt, herauszufinden, warum das nicht funktioniert. Wenn du mehr Tipps und Ideen brauchst, schau rein in die Smart Kids Coaching Woche, die gerade läuft oder gelaufen ist. Und wenn du Aufzeichnungen oder Informationen dazu haben möchtest, schreib mir einfach kurz eine E-Mail und hol sie dir.